Vielen Dank für den schönen Lobpreis. Eine Sache, die mich bewegt hat heute früh, und zwar hat mir jemand gesagt, er hat über die ganze Geschichte da gestern nochmal nachgedacht, und die Erkenntnis, die er hatte, ist, ob er nicht selber eine leere Zisterne ist. Und ob es nicht tatsächlich viele Menschen gibt, die nach dem lebendigen Wasser suchen und wir geben es ihnen nicht, weil wir leer sind. Das fand ich stark. Oh, und jetzt, ich bin irgendwie emotional, auch wegen den Liedern. Schuh. Aber weiter geht's mit dem Märchen. So. Was? Ich war emotional, aber nur kurz, jetzt geht es wieder normal weiter. So. Also dieses Märchen, ist mir tatsächlich selber so eingefallen, weil ich ja wusste, was ich damit bezwecken will. Aber es kann gut sein, dass es dieses Märchen tatsächlich gibt oder so ähnlich oder so. Ich glaube, es gibt es irgendwie so ähnlich. Also ich lese es euch jetzt mal vor. Ihr müsst jetzt gut aufpassen, weil ihr müsst es tatsächlich... genau speichern, dieses Märchen, weil ihr dann einen Zettel kriegt und ganz viele Fragen darüber ausfüllen müsst. Und zwar in den Teams von gestern. Los geht's. An einem Königshof lebt eine böse Zofe. Eines Tages wird der Königin ein Kind geboren. Die böse Zofe entführt das Baby gleich nach der Geburt. Sie verkauft es an Bauern in einem entlegenen Dorf. Habe ich gesagt, dass es ein Mädchen ist? Bis jetzt noch nicht, gell? Also sagen wir mal, es ist ein Mädchen. Dann wächst dieses Mädchen dort auf, muss hart mitarbeiten im Haus und am Bauernhof. Es kennt Hunger und Schmutz, emotionale und körperliche Armut. Die Menschen um sie herum sind gar nicht nett zu ihr. Und dieses Mädel ist in der Zwischenzeit ein Teenager und sie weiß von ihrer Vergangenheit nichts. Also sie weiß nicht, woher sie eigentlich kommt, sondern sie denkt, sie ist eben dort bei dieser Familie aufgewachsen. Das ist die Geschichte. Habt ihr sie alle drin? Gut. Also die Fakten sind, oder andersrum, was ist denn die wahre Identität dieses Mädchens? Königstochter, genau, sehr gut. Welche Identität lebt sie denn? Bauernkind, genau. Vielleicht sogar Haussklave. Haussklave, genau. Also dieses Mädel ist eigentlich eine Prinzessin, aber weil sie es nicht weiß, denkt sie, sie ist einfach nur ein Haussklave von irgendwelchen Eltern, die sie eigentlich gar nicht lieben und muss halt da ihr Dasein fristen. Jetzt gibt es aber eine Person aus dem Dorf, der vor, sagen wir mal, 15 Jahren das beobachtet hat, wie diese Zofe das Mädel da gekidnappt hat und in dieses Dorf gebracht hat. Und der Typ, der das beobachtet hat, der heißt jetzt in unserer Geschichte Evangelistos. Und der geht jetzt zu dem Mädchen und sagt zu ihr, ey du weißt schon, du bist eigentlich die Tochter von einem König. So, und jetzt geht es in die Gruppenarbeit. Laura, teilst du schnell die Zettel aus und jeder kriegt noch einen Kugelschreiber dazu. Ja, pro Person eins. Also die Kugelschreiber sind eine Leihgabe von der DMG. Es wäre toll, wenn ihr die dann hinterher wieder in die Box schmeißt. Wirklich kreativ seid. Also ihr braucht hier nicht theologisch denken oder irgendwas. Es geht einfach um eure Kreativität. Es geht darum, sich einfach mal hineinzudenken in diese Geschichte und die Fragen zu beantworten. Erstens, wie würde sich das Leben von diesem Mädchen wahrscheinlich verändern, wenn sie tatsächlich ihre wahre Identität kennen würde? Zweitens, Wie reagiert denn überhaupt dieses Mädchen auf die Begegnung mit diesem Evangelistus? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Szenarien, die da denkbar sind. Denkt einfach mal verschiedene Szenarien durch. Und drittens, angenommen, dass sich das Mädchen tatsächlich auf die Suche macht nach ihrer wahren Identität, was könnte sie denn dabei behindern? Also wer oder was könnte sie denn davon abhalten, dass sie tatsächlich ihre Identität findet? Und jetzt viertens, das ist für alle, die dazu eine Begabung haben, also viele Männer müssen das nicht machen, das viertens. Einfach diese Geschichte zu Ende denken, wie geht es denn jetzt aus? Und ihr müsst jetzt da keinen Aufsatz schreiben. Es wäre aber schön, wenn irgendjemand da tatsächlich ein tolles Ende findet für die Geschichte und das dann auch sagen könnte. Also lasst eurer Kreativität einfach freien Lauf. Wir machen so lange, bis ihr fertig seid. Also mich interessiert natürlich jetzt absolut, was ihr aus dieser Geschichte gemacht habt. Deswegen würde mich jetzt interessieren, was bei euch so hochkam. Zuerstens, wie wird das Leben für das Mädel sich denn verändern? Was habt ihr denn da so ungefähr? Einfach positiv, ist das Resümee? Wird einfach besser, es wird gut. Sie ist geschockt, ja.
Sie könnte auch stolz werden oder sie könnte hasserfüllt werden. Gegenüber der Zucht zum Beispiel.
Ja. Gut, ja.
Sie könnte aber einfach auch eine ganz liebe Frau sein.
Schön. Das wär so die Einschlafvariante. Ja. Ja, genau. Und da kommen wir mal wahrscheinlich auch schon zu Punkt 2, die Reaktion auf den Evangelistus. Was habt ihr denn da so? Also der Evangelistus, ich stelle mir den so vor, dass der sich ja total wundert, wenn die jetzt irgendwas anderes macht, als ihre Sachen sofort zusammenpacken und sofort zum Königshof zu laufen. Alles andere wird der Evangelistus sich wahrscheinlich denken, hä? Was hat der für ein Problem? Ich habe es ja doch gesagt. Aber was habt denn ihr so? Was sind denn so Optionen, wie sie denn reagiert auf die Nachricht von dem Evangelistus? Okay. Es wäre mir jetzt lieber gewesen, du wärst zum Schluss dran gekommen. Ja. Ja. Ja, was schon war, ja, genau.
Es könnte auch passieren, dass sie es ihren Eltern, den vermeintlichen Eltern erzählt und der Evangelist wird uns besser geliebt, weil er schlechte Gerüchte verbreitet.
Ja, genau. Oder falsche Gerüchte verbreitet, ja, genau. Ja, genau, sehr gut. Ja, genau. Ich habe auch schon gehört, warum Evangelistus, wenn du das all die Jahre schon wusstest, warum kommst du erst jetzt? Sehr gut, das ist ein super Punkt, ja. Wie steht es denn so mit der Beziehung zwischen dem Evangelistos und der Zofe? So, sagen wir mal, die wären so in dem gleichen Ort unterwegs. Wie ist denn da so das Verhältnis zwischen denen zwei jetzt so?
Kritisch.
Kritisch. Ja. Weil jeweils der eine wird zu dem anderen sagen, dass er ein Lügner ist. Stimmt's? Und jetzt die spannende Frage. Ihr habt ja schon einiges anklingen lassen, aber was könnte denn die Suche nach der wahren Identität behindern? Sag's nochmal. Ja, okay. Sehr gut, ja. Genau, ja. Oder solche, die neidisch sind, vielleicht auch, ja.
Konkurrenten, also andere Königskinder.
Okay.
Die befürchten, dass sie da jetzt das Erbe streiten.
Ja, sehr guter Punkt, ja. Ja. Die Käufer, ja, genau. Also die, ja. Die Eltern, ja. Ja. Und was vorher schon da war, oft ist es ja so, dass Menschen lieber in ihrer total schlechten Situation bleiben, weil sie das halt schon kennen. Und ihnen das lieber ist, in dem zu bleiben, was sie kennen, weil sie Angst haben davor, auf das Neue zuzugehen, das sie nicht kennen. Auch wenn die Hoffnung besteht, dass das Neue viel besser ist, aber trotzdem ist es so stark und hält die Menschen so stark zurück, einfach dieses, da wo ich mich schon auskenne, da bleibe ich. Oh ja, sehr gut, ja. Mhm. Ja. Cool. Jetzt bräuchte ich noch einen oder zwei, der die Geschichte zu Ende geschrieben hat. Das darf jetzt auch lustig sein, muss nicht ernst sein. Sehr gut.
Ich habe eine romantische Variante.
Ja.
Also nach dem Gespräch mit dem Evangelistos kommt bei ihr eine Ahnung wieder hoch, dass sie schon immer nicht Teil dieser Familie war, weil sie auch ein bisschen anders aussieht. Dann flieht sie nachts heimlich von ihrer Familie und bewirbt sich bei Hofe als Magd, um da reinzukommen.
Schlau, schlau.
Und wie es so kommt, weil sie ihren Schwestern immer die Haare machen musste, darf sie die Kammerdienerin der Königin werden. Und während sie ihr den Zopf flicht, merkt sie, dass die Königin das gleiche Muttermal an Hals hat.
Oh. Ja.
Und sie geben sich zu erkennen, beide fallen sich in die Arme, weil die Königin hat natürlich ihre Tochter auch schon seit Jahren vermisst. Und dann gehen sie zum König und der Rest ist dann so wie bei Dave. Also nee, der König sorgt für Recht und Ordnung, die Bösen werden alle bestraft, von der Zofe bis zur Bauernfamilie.
Ja. Okay.
Also davon ausgehen, dass sie sich im Evangelistos verliebt, weil er ihre Identität wirklich kennt. Der kennt sie, wie sie ist, und die heiraten und gründen ein griechisches Restaurant.
Okay.
Thank you.
So. Ja, total. Nee, außer man merkt, dass die Männer wesentlich mehr traumatisiert sind durch die ganzen Märchen, die sie ihren Kindern erzählen mussten. Vor allem hier Leute mit vielen Kindern, ihr merkt schon, da mit Muttermal und so, da kommen alle Details raus. Ja, also der Sinn von dem Ganzen war tatsächlich so ein bisschen die Dynamiken zu verstehen, die sich da abspielen. Und eben jetzt nicht unbedingt nur, wenn jemand Jesus noch nicht kennt und dann zum Glauben kommt, sondern auch wir, die mit Jesus unterwegs sind, was hält uns oft zurück, wo wir eigentlich wüssten, wir sollten in ein neues Land gehen, wir sollten ein neues Land einnehmen, was hält uns zurück? Welche Stimmen sind da so um uns herum oder in unserem Kopf selber? Wie reagieren denn da Menschen drauf? Ist da Neid oder was auch immer da ist? Also deswegen war es, glaube ich, gut, sich das mal zu verinnerlichen, was da eigentlich alles so abgeht und dass das nicht so ein einfacher linearer Prozess ist. So. So, also es geht auch bei uns darum, dass wir unsere alte Identität, nämlich das Sklaventum auf dem Bauernhof da, tatsächlich hinter uns lassen, so wie es der Bernd auch gesagt hat, und nicht hin und her gehen zwischen Bauernhof und Königshof, sondern tatsächlich in eine Richtung gehen. Und ich habe das in der Bibelschule bei den Zulus immer gemacht. Da habe ich mich dann auf zwei Stühle gestellt, so obendrauf, und habe immer gesagt, ihr habt die Ahnengeister und gleichzeitig habt ihr Jesus. Und ihr versucht beides zu vereinen und geht immer hin und her. Und dann hab ich zwei Helfer gehabt, die Stühle immer weiter auseinandergezogen haben. Und ich habe gesagt, wenn ihr hier in der Bibelschule seid, das ist genau das, was passiert. Nämlich ich und andere werden hier eure Stühle auseinanderziehen. Und dann habt ihr irgendwann solche Schmerzen und irgendwann müsst ihr euch entscheiden. Also entscheidet euch lieber gleich. Entweder ihr bleibt auf der Seite, dann habe ich nämlich mit euch nichts zu tun, oder ihr geht hier rüber und dann gehen wir vorwärts. Und das ist genau die Situation. Das Schlimmste ist, eben keinen Abschluss zu finden mit dem, was alt ist, und sich aufs Neue voll einzulassen. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zum Adams Menschen. Also in Adam sind wir ja alle geboren. Und sobald wir eben als Babys da rausschlüpfen in diese Welt, ist unsere Identität kaputt. Das ist genau das, was Römerbrief sagt in Kapitel 1, 2, 3, 5, wo Paulus ganz klar sagt, der Mensch, der in Adam geboren ist, dessen Identität ist kaputt. Und jetzt braucht es einen Plan. Und Gott hat natürlich den Plan. Und wie sieht jetzt der Plan aus, dass unsere Identität neu wird? Jetzt kommt der, auf den ihr schon seit gestern wartet. Sein Name ist Jesus. Ihr seid eine super Gemeinde. Mit welchem Ziel kam Jesus? Ja, genau, ich habe die Antwort ja schon gegeben. Das war fahrlässig von mir. Zu suchen, was? Genau. Solche Dinge immer gar nicht, weil ich habe Angst, ich steche mir das Auge aus, aber geht das überhaupt? Okay. Also fällt euch sonst noch was ein, warum Jesus kam? Also unser Punkt ist natürlich genau der, den du gesagt hast. Nämlich deswegen, dass er uns eine neue Identität geben kann, weil die alte, die von Gott ursprünglich Adam und Eva gegeben wurde, die ist kaputt. Das heißt, wir als Menschen brauchen jetzt eine neue. Und diese neue, die kann ja unmöglich irgendwie aus uns selber kommen, sondern die muss ja auch wieder von Gott kommen. Geht nicht anders. Und deswegen hat Jesus uns eben diese neue Identität gegeben, indem er hier als Mensch kam, gestorben ist für uns am Kreuz, seine Identität aufgegeben hat, zumindest kurzfristig aufgegeben hat, damit wir eine neue Identität dadurch haben können. Und wenn wir in dieser neuen Identität sind, dann sind wir in einem anderen Reich. Jesus hat ja gesagt, es gibt hier das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichts. Und derjenige, der an mich glaubt, der ist versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich Gottes. Das heißt, wir sind tatsächlich versetzt. Das Problem ist jetzt nur, dass in diesen beiden Reichen, dass die total unterschiedlich sind. Nämlich total unterschiedlich. Und das war die Hauptbotschaft von Jesus, der eigentlich den Menschen damals gesagt hat, hört zu, alles was ihr wisst, es funktioniert in meinem Reich so nicht mehr. Es ist meistens sogar genau um 180 Grad gedreht. Also nehmen wir nur ein paar Sachen, so die Letzten werden die Ersten sein, ziemlich radikal. Oder derjenige, der Größte unter euch sein will, das ist der Diener ist für alle, ist ja total radikal. Was gibt es denn noch? Haltet, wenn einer euch auf die Wange schlägt, haltet die andere hin. Was fällt euch noch ein, was total radikal ist, was total unterschiedlich ist?
Die geistig Armen,
genau. Wenn man es vergleicht mit der Welt, was in der Welt gilt und was im Reich Gottes gilt.
Feinde lieben.
Feinde lieben, ja, genau. Also es ist total anders. Und genau das ist das Problem. Dass man eben dann in diesem Umdenken um 180 Grad, dass das für uns natürlich schwer ist, dass es nicht so leicht ist und man oft sogar denkt, das geht überhaupt nicht. Es geht nicht. Und das war ja auch die Hauptbotschaft von, Bergpredigt, jetzt habe ich es wieder. Dass es eben so radikal ist, dass die Menschen sagen, das geht überhaupt nicht, Jesus, was du uns da sagst, es geht nicht. Und die Wahrheit ist auch, es geht nicht, wenn wir es selber machen müssen, aber in Jesus funktioniert es eben, da geht es eben. Und das ist genau der Punkt. Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, sie sollen ihn nachahmen, und wenn er sagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tue, dann heißt es, es ist möglich, weil Jesus uns dieses Leben vorgelebt hat. Dieses Leben, das ein Mensch im Königreich Gottes leben soll und auch kann, hat Jesus uns vorgelebt. Einverstanden? Damit wir sehen, wie so ein Leben überhaupt aussieht. Und damit wir sehen, dass es möglich ist und nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in seiner Kraft. Amen. Okay. Und das hat Jesus ja unheimlich viel Leid gekostet, unheimlich viel Schmerzen gekostet, damit wir eben diese neue Identität haben. Und in Epheser 2,10, da lesen wir, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Also Gott nimmt uns als den alten Menschen, der in Adam nach dem Modell Adam geschaffen ist, er nimmt uns, weil wir Glauben haben in Jesus, und er versetzt uns in ein anderes Reich und er erschafft uns komplett neu. Epheser 2,10 spricht von einer Neuschöpfung, komplett Neuschöpfung in Jesus, jetzt nicht mehr in Adam, sondern in Jesus. Und das ist Fakt, genauso wie dieses Mädel Fakt war, dass sie eine Königstochter ist. Ob sie es jetzt erlebt hat oder nicht, ob sie es wusste oder nicht, aber das ist Fakt. Und genauso ist es für uns Fakt. Wir haben jetzt eine neue Schöpfung. Wir sind erschaffen, nicht mehr nach dem Modell Adam, sondern nach dem Modell Jesus. Und da ist jetzt alles anders. Aber wir brauchen die Offenbarung dazu, was es genau heißt und vor allem, wie wir das auch ausleben. Weil erst wenn wir es ausleben, dann nehmen wir unsere neue Identität ja auch erst richtig an. Wenn wir es nicht ausleben, haben wir die neue Identität ja nicht angenommen. Und dafür brauchen wir einfach Offenbarung. Und da kann man jetzt auch lernen drüber, bis man schwarz wird, wenn einem der Heilige Geist diese Offenbarung nicht Stück für Stück schenkt, dann ist es eben unheimlich schwer. Und der Nikodemus, der hat ja Jesus ja auch gefragt, wie das denn so aussieht mit dem Reich Gottes, wie man da so reinkommt und so. Und Jesus sagt dann eben zu ihm, es geht nur, indem du neu geboren wirst. Und das ist eben auch das, worum es geht. In dieser neuen Schöpfung in Jesus ist das, wo die Bibel auch über eine Wiedergeburt spricht. 2. Korinther 5, 7, da sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, sagt er da. Jetzt ein paar Fragen an euch. Und das wisst ihr alle, deswegen geht es jetzt ganz schnell. Wie wird man eigentlich von Neuem geboren? Schreit es einfach rein. Gut.
Ich will mich erkundigen, ich will es wissen.
Gut. Noch jemand?
Ich gebe ganz bewusst meine alte Identität auf und sage, ich will diese neue haben.
Genau, ja. Ja, du bist schon einen Schritt zu weit, kommst gleich.
Ich bereue mein.
Ja, genau.
Entscheidung. Einfach ja sagen,
ja.
Entscheidung treffen.
Genau.
Genau.
Ja.
Zu schälen, nicht manteln, also ablegen und nicht drauflegen.
Ja.
Überdecken.
Genau. Man muss erst sterben, bevor man neu leben kann. Ja. Genau.
Schälen, nicht manteln, keine Ahnung.
Schreib's auf.
Ja.
Durch sein Wort.
Ja.
Dass ich ganz bewusst dann mich ihm ergebe.
Ja, genau.
Aber aber ich muss ja nicht erst das Alte, also das Bauernsein, wegmachen und hab dann nichts und krieg dann erst was Neues. Und wenn die Königstochter hat ja zuerst gesagt, gekriegt, sie ist die Königstochter. Und dann durfte sie das andere ablegen.
Ja. Ja, genau.
Jetzt
wird es kompliziert, aber ja. Nee, ich gebe dir schon recht. Ja.
Ich bin ja ich, der sich.
Ja.
Ist es, der was
genau.
Ja.
Ja. Genau.
Aber ja.
Genau.
Ein Geschenk gehört man ja erst, wenn es
ankommt. Ja. Ihr habt alle recht und ihr merkt schon, dass es, wenn man ins Detail geht, ist es doch gar nicht so einfach. Also, wir wissen ja, wir werden einfach wiedergeboren aus Glauben an Jesus, weil wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Punkt aus, fertig, so wird es auch immer gelehrt. Aber dann im Detail gehört dann doch auch wieder Buße dazu und Umkehr dazu und sich auch auf den Weg machen und die Bereitschaft tatsächlich loszugehen gehört auch irgendwie dazu. Also man muss tatsächlich auch von selber zumindest einen Schritt machen. Also ihr merkt, es ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem haben wir es, bin ich mir sicher, alle verstanden. Aber in der Kommunikation, wie man das halt jemand erklärt, ist es oft gar nicht so ohne. Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, haben wir gerade gesagt. Jetzt kommt wieder eine ganz spannende Frage. Was passiert denn eigentlich in dem Moment der Wiedergeburt? Okay, also du sagst, du merkst vielleicht nicht unmittelbar was, aber in der Folge.
Ja.
Ja, und sogar noch besser.
Ja.
Im Unsichtbaren passiert viel, im Sichtbaren langsam.
Sehr gut, ja, genau. Im Unsichtbaren passiert natürlich, nämlich tatsächlich diese Versetzung aus den Reichen, aber das passiert eben erst im Unsichtbaren. Und wie es so oft ist, mit biblischen Themen, die Sachen, die sind, ich sage es jetzt trotzdem mal, obwohl es oft missbraucht wird, die sind irgendwie in den himmlischen Sphären, liegen die für uns bereit. Und wir müssen es uns jetzt irgendwie holen im Glauben. So ähnlich halt. Genau. Das kann man. Du kannst sofort heimgehen, weil du hast es komplett verstanden. Nee, wir machen weiter. Und zwar hat der Tobi ja gesagt, Taufe. Jetzt ist die Frage, was hat die Taufe jetzt da mit dem Ganzen zu tun? Sichtbares Zeichen. Von? Was in dir passiert ist. Genau. 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 Ich denke, die Taufe ist deswegen auch so wichtig, weil es im Prinzip der Moment ist, wo ich sage, jawohl, ich glaube das, ich lasse mich jetzt auf diesen Weg ein und der erste Schritt, den ich mache auf diesem Weg, ich setze jetzt als Zeichen in der unsichtbaren Welt und als Zeugnis für die Menschen um mich herum diesen Schritt, dass ich das mache und mich taufen lasse. Und es gab ja Zeiten und es gibt immer noch Länder heutzutage, wo das die Leute einen Preis kostet, wenn die sich taufen lassen, weil dann sofort Verfolgung kommt und was auch immer. Bei uns gibt es halt keinen Preis und deswegen wird es auch relativ lasch gesehen. Aber das ist genau der Punkt. Das Alte ist tot und wir erstehen auf aus diesem Wasser raus in unserer neuen Natur. Und das wird eben bekräftigt durch dieses Taufereignis. Einverstanden alle?
Ja, okay. Nun, das ist ja ganz klar in der Bibel, wo Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird. Erst der Glaube und dann die Taufe.
Ja, das ist auch so ein ganz gefährlicher Vers, aber das steht eindeutig in der Bibel, du hast recht. Ja. Jetzt, ich will jetzt nicht den Mega-Stress auf mich ziehen, aber ich muss es trotzdem einwerfen, ganz kurz. Wie ist es mit der Babytaufe? Babytaufe, passt die jetzt zu dem, was wir alles gesagt haben? Passt es in das Schema? Unbiblisch, aber religiös, okay. Jawohl. Gut.
Bei mir war es genau umgedreht. Ja. Ich war sehr protestantisch von der Pfalz und spielte mir auf die Taufe was ein und kam dann zum Glauben. Ich wusste von meinem Onkel, der war Zeuge Jehova, das war wie ein rotes Tuch. Ja, und dann kam ich zum Glauben und der hat mich auch gleich gerufen in den Dienst, war dann mit UM unterwegs in Österreich, bevor ich zur Bibelschule ging. Und da waren wir in einem Unterwegsteam, Mädchenteam, aber der Fahrer von uns, das war der John Lennox, damals ein junger Kerl mit 20 Jahren. Und es war schon interessant, wir haben da kein festes Quartier gehabt. Jeden Abend mussten wir ein Quartier finden. Und da kam ein Term dran, dass der John Lennox mich mitgenommen hat und fragte dann gleich, bist du schon getauft? Sag ich, ja, natürlich. Ja. Fragt er dann wann? Habe es gesagt, als Kind eben, es war eine Taufe zu Hause im Haus, es war Krieg. Und dann hat er mir die ganzen Verse zitiert von der Bibel, wo es ganz klar heißt, erst der Glaube und dann der Taufe. Da war gar kein Problem für mich da, da wusste ich plötzlich, die drei Tropfen Wasser, die sind keine Taufe.
Ja. Also ihr merkt schon, dieses ganze Taufproblem, es hat auch immer Spaltungspotenzial, weil es eben unterschiedliche Ansichten davon gibt. Aber wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und für sich selber zu wissen, warum mache ich so, wie ich es mache. Nicht Sachen machen, weil es einfach die Tradition ist oder weil mir das jemand gesagt hat, sondern schauen ins Wort Gottes und dann sagen, okay, ich verstehe und ich handle jetzt aus dem, was ich verstanden habe. Amen. Dabei lassen wir es jetzt. Dann, jetzt habe ich noch eine Sache mit euch vor, und zwar, ihr habt ja vielleicht mehr oder weniger stark jetzt die Erfahrung gemacht, was das Leben in Adam so bedeutet und was das neue Leben in Jesus so bedeutet. Das ist jetzt unterschiedlich stark, wird das wahrgenommen, je nachdem, ob du jetzt in einem christlichen Elternhaus aufwächst und schon mit 3 Jahren in die erste Bibelstunde gehst und dann einfach so reinwächst als Christ und du merkst vielleicht nicht mehr so krass einen Unterschied. Ich weiß es nicht, bei mir war es eben ganz anders. Unabhängig davon, versetzt euch mal da rein, was ist denn das Leben in Adam, was ist das Leben in Jesus, was beinhaltet das? Und wenn ihr selber keine Erfahrung dazu habt, dann nehmt einfach die Erfahrung von jemand anders, oder wenn ihr auch keine Erfahrung von jemand anders habt, dann nehmt einfach das, was ihr wisst, was die Bibel darüber sagt. Was ist charakteristisch oder was sind so die Dinge in einem Leben in Adam und wie sieht das Leben aus, dass jemand in Christus lebt. Und jetzt habe ich Folgendes vor, dass wir das auf so Kärtchen schreiben. Also ihr kriegt einen Stift und Kärtchen. Und jetzt ist nur die Sache, wo wir das hinmachen. Meine Frau hatte eine Idee, ob wir das, ich habe nämlich so Kreppband, ob wir das mit Kreppband hier auf die Scheiben, weiß ich nicht, die werden dann mit Kleber verschmiert, ist wahrscheinlich nicht so optimal, aber vielleicht an den Türrahmen. Ach, das ist ja eine Pinnwand. Okay. Haben wir da auch Nadeln irgendwo? Mit Kreppband. Okay. Genau, dann machen wir das doch so. Dann machen wir links in Adam, das schreibe ich gleich, und rechts in Jesus. Und ihr macht dann Zettelchen für das eine oder andere oder auch beides und pappt es da entsprechend hin. Und hinterher schauen wir uns das dann an. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich?
Halb elf.
Das heißt, wir haben ja noch viel Zeit. Das ist gut. Okay. Dann kriegt er jetzt mal solche Zettelchen. Bitte? Viertelstunde? Plus, minus 30 Minuten? Da ja einiges stehen. Können wir dann auch ab und zu mal vorbeigehen und einfach schauen, was da so steht, auch so im Verlauf des Nachmittags oder abends noch, und wir kommen bestimmt auf das ein oder andere auch noch zu sprechen. Jetzt habt ihr da viele Sachen draufgeschrieben, vor allem hier das Grüne interessiert uns jetzt im nächsten Schritt. Das ist jetzt eure Erfahrung, die da steht, oder das, was ihr erlebt habt oder auch wisst aus der Bibel. Und wir schauen jetzt tatsächlich im Wort Gottes nach, ob das passt, ob das übereinstimmt, was da in Grün an der Tafel klebt und was das Wort Gottes sagt. Jetzt ist gut, dass die Tina da ist. Kannst du vielleicht gleich Kolosser 1, 13 bis 14? Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind gerettet aus der Herrschaft der Finsternis. Oder hier in Hoffnung für alle heißt es, wir sind aus der Gewalt der Finsternis befreit. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass der Teufel keinen Zugriff auf uns mehr hat, außer wir geben ihm Zutritt. Seid ihr damit einverstanden? Okay. Wie könnten wir dem Teufel den Zutritt geben? Was fällt euch da ein? Alles ist erlaubt. Hier muss keiner theologisch sein. Ne? Nicht einmal ich bin theologisch. Genau, wie gibst du dem Teufel Raum? Weil eigentlich sagt es ja hier ganz klar, die Herrschaft der Finsternis, die Herrschaft des Teufels ist in unserem Leben beendet, finito. Es war, ist Vergangenheit, weil wir sind jetzt unter einem anderen Herrscher. Ja? Genau, da kommen wir jetzt wieder zurück auf gestern. Wenn wir an Dingen festhalten und mit Menschenkraft versuchen, Dinge zu machen, dann geben wir dem Teufel wieder Raum, weil dann nämlich der Fluch, über den wir gestern gesprochen haben, wieder greift. Dass wir verflucht sind, wenn wir die Dinge selber in die Hand nehmen. Und das ist eben gar nicht so einfach, das immer zu erkennen, wo wir das machen. Sehr gut, ja. Also bewusst, dass jemand sich bewusst dem Teufel aussetzt, das machen ja nur ganz wenige, irgendwelche Satanisten, das fällt ja nicht ins Gewicht, aber die Herausforderung ist, wo wir, die wir eigentlich Jesus nachfolgen, uns trotzdem dem Teufel wieder Gelegenheit geben, dass er über uns herrschen kann, obwohl er vom Rechtmäßigen her eben dieses Recht nicht mehr hat. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Wir kommen noch drauf, wie man damit umgeht, aber nur, dass wir es halt jetzt schon abgespeichert haben. Dann macht doch mal Johannes 17, Verse 21 bis 23. Auf dass sie alle eins seien, also Jesus spricht hier über die Gläubigen, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, also die Gläubigen sind untereinander eins, aber sie sind auch in Jesus und im Vater in der Verbindung eins, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jetzt kommt was Spannendes. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Jesus sagt, die Herrlichkeit, die Gott Vater Jesus gegeben hat, diese Herrlichkeit, die hat er den Menschen gegeben, die an ihn glauben. Das ist das, was da steht. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind und so weiter und so fort. Okay, bleiben wir erst einmal bei der Herrlichkeit. Also wir sind fest verbunden mit Jesus und mit Gott Vater und Jesus hat uns hier die Herrlichkeit gegeben und es ist Vergangenheitsform. Er hat uns die Herrlichkeit gegeben. Paket kam schon an. Jetzt schauen wir mal nach, was ist denn diese Herrlichkeit? Und wenn man da in den griechischen Text geht, das müsst ihr mir halt jetzt glauben, dann steht da das Wort Doxan. Also es heißt eigentlich, Jesus sagt, ich habe ihnen Doxan gegeben. Und dieses Wort ist das gleiche, wie es zum Beispiel auch in Johannes 2,11 benutzt wird. Kannst du vielleicht das mal? Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Wort Herrlichkeit ist das gleiche wie vorher, Doxan. Und das ist jetzt hier in Verbindung, dass Jesus Wunder macht und dadurch wird seine Herrlichkeit, die er vom Vater gekriegt hat, offenbart. Okay? Und das ist aber die gleiche Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat. Also stellt euch das mal vor, was das bedeutet. Jesus hat uns diese Herrlichkeit, diese göttliche Qualität, die hat er uns gegeben. Und im 2. Petrus, da wird ein anderer Begriff verwendet, da sagt der Petrus, dass Gott uns Anteil an seiner göttlichen Natur gegeben hat. Also es ist eine andere Formulierung, aber für das Gleiche, was da passiert ist. Es ist so schwer, dass wir das erfassen, was es eigentlich bedeutet. Wenn ihr Johannes Kapitel 15 durchlest, von das Gleichnis von, oder ja, ich weiß nicht, ob es ein Gleichnis ist, vom, das Bild vom Weinstock und den Reben. Was verdeutlicht es, dieses Bild, Weinstock und Reben? Was verdeutlicht es in Bezug auf die Beziehung zwischen uns und Jesus? Genau, wir sind fest verbunden, wir sind abhängig, wir sind eins. Das eine ohne das andere macht keinen Sinn, wir sind eins. Okay? Deswegen, weil wir eins sind, deswegen müssen wir auch die Herrlichkeit von Jesus haben. Wenn Jesus die Herrlichkeit hat, haben wir sie auch, wenn wir eins sind, wenn wir voneinander abhängig sind. Wir sind nicht mehr zu betrachten als der alte Thomas oder der alte so und so, sondern wir sind eben jetzt neu und nur noch denkbar in der Verbindung mit Jesus, in der Verbindung mit dem Vater. Von unserer Position her, von unserer Stellung her. Ob wir das so leben, ist natürlich jetzt die Herausforderung. Aber das ist die Wahrheit über unsere Identität. Und das ist für uns eben genauso eine Herausforderung, das zu realisieren, wie für dieses Bauernmädchen es die Herausforderung war, nach 15 Jahren Sklaverei auf dem Bauernhof plötzlich zu verstehen, dass sie eigentlich ganz woanders hingehört, nämlich in diesen Königshof. 2. Petrus 1,3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, also alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, das ist ja das, was wir wollen, was anders wollen wir ja nicht mehr in unserer neuen Identität, in Gottesfurcht wandeln und so leben, dass es Gott gefällt. Also er hat uns durch seine göttliche Kraft alles geschenkt, Vergangenheit, was wir brauchen, um so ein Leben zu führen, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Jetzt schauen wir mal, was bei mir in Hoffnung für alle steht. Da steht, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Also Jesus, wir haben ihn kennengelernt, er ist uns begegnet. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit, jetzt kommen wir wieder auf das Wort Herrlichkeit, zu einem neuen Leben berufen. Ist doch krass. Also ich bin immer total begeistert. Ich verstehe alles nicht ganz, aber ich bin total begeistert. Noch eine. Kolosser 2, Verse 9 bis 10. Denn in ihm, also die Rede ist von Jesus, genau, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das gilt jetzt für Jesus und jetzt kommt für uns. Und ihr, also ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Also wir sind zur Fülle gebracht in Jesus, weil in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig da ist. In Jesus sind wir zur Fülle gebracht und Jesus ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Jetzt bei mir steht hier, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig und durch die Verbindung mit ihm, also mit Jesus, seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Und dann steht hier noch, er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Das kommt jetzt ein bisschen stärker zum Ausdruck, als es hier steht. Was sagt der Paulus denn hier den Kolossern? Er sagt ihnen erst einmal, also ihr habt die ganze Fülle, was Gott hat, was bei Gott da ist, das ist in Jesus und jetzt habt ihr das auch, weil ihr eins seid mit Jesus. Und by the way, sagt er noch, Jesus hat alle Macht. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Frage an euch, warum sagt das der Paulus denn da noch? Warum ist das noch die Draufgabe hier? Was denkt ihr? Man müsste jetzt vielleicht die Situation von den Kolossern genau kennen, aber was denkt ihr? Warum sagt der Paulus jetzt noch als Zusatz übrigens, Jesus ist auch der Herrscher über alles, über alle Mächte? Und er spricht, ja? Genau, Wir müssen überhaupt keine Angst mehr haben. Das steht übrigens auch auf einem der grünen Zettel drauf. Was noch? Wenn Jesus der Herrscher ist über alle Mächte und Gewalten und wir sind eins mit Jesus, dann sind wir doch ziemlich safe eigentlich, oder? Jetzt springe ich mal kurz rüber zu einem Thema, komme ich später noch, aber es ist vielleicht besser, beschäftigt euch jetzt schon damit. Was sagt es aus über unsere Stellung, wenn wir sehen den Teufel hier, sagen wir mal, das ist der Teufel hier, das Mikrofon, das ich eh nicht mag, ist der Teufel, dann der Mensch in Adam, wo ist der zu sehen in der Hierarchie, in der Autorität? Unten, genau. Irgendwo unten, ist klar. Gut, jetzt kommt die neue Identität. Wo ist jetzt unsere Identität in Bezug auf die Autorität vom Teufel? Amen. Sehr gut gesagt, nämlich nicht unsere aus unserer eigenen Kraft, sondern in Christus ist sie doch hier. Seid ihr alle einverstanden? Alle einverstanden? Wow, das wird richtig leicht heute Abend dann mit euch. Nee, ich mache nur Spaß. Es wird nicht so schlimm. Wird nicht so schlimm. Also genau das ist, was Paulus sagt. Punkt. Also wenn die ganze Fülle des Göttlichen in uns lebt, dann brauchen wir in Rückbezug auf gestern ja uns überhaupt keine Gedanken mehr selber machen über unsere Bedürfniskompensation, weil Tatsache ist ja scheinbar, wir haben die Fülle. Wir haben keinen Mangel mehr. Es ist da. Das Shalom von Gott, dieser Friede, der unbegreiflich ist, der alle unsere Vorstellungen sprengt, der ist da. Das Geschenk ist angekommen. Unsere Identität ist jetzt heil. Vorher war sie kaputt und wir haben es auch gemerkt, dass sie kaputt ist, aber jetzt ist sie heil. Wovor sollten wir noch Angst haben, wenn wir mit Jesus eins sind? Welches Problem sollte uns noch aus der Bahn werfen? Heißt nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, aber welches Problem sollte dazu führen, dass wir vom Spielfeld fliegen? Und was bedeutet das jetzt alles für wie ich heute lebe? Da, wo ich bin, egal wo, wie lebe ich mit diesem Bewusstsein von dem, was das Wort Gottes über uns sagt? Gute Frage, oder?
Weder Herrlichkeit noch Fülle noch Reich Gottes sichtbar jeden Tag um uns herum sehen.
Ja.
Also, das ist sehr theoretisch. Man kann sich das immer wieder versuchen zu verinnerlichen. Aber ich finde, da liegt die Herausforderung, dass die Welt um uns herum halt, die sichtbare, greifbare Welt, genau das halt nicht widerspiegelt.
Genau. Sehr gut, ja. Genau richtig. Der Schlüssel ist, oder ich frage dich einmal, was, du hast natürlich vollkommen recht, die Erfahrung sieht anders aus, aber was denkst du ist der Schlüssel, dass deine Erfahrung sich dem Wort Gottes nähert? Was ist der Schlüssel dafür?
Ich dachte, was sagst du
mir? Okay. Genau. Genau, wir müssen das Wort Gottes essen wie Brot, wie unser täglich Brot. Jeden Tag, immer wieder. Und vor allem, wenn wir besonders hungrig sind, dann richtig essen, 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 immer wieder. Und das Verstoffwechseln. Und irgendwann, wenn du richtig viel isst, dann bist du auch irgendwann voll. Man könnte vielleicht auch sagen, voll im Geist. Und Schritte gehen. Genau. Sehr gut. Sehr richtig, genau. Dass das jetzt alles nicht so einfach ist, ist, glaube ich, jedem klar. Und dem Paulus war es auch klar. Und dem Paulus, sein Job war ja in erster Linie, der Paulus war ja Lehrer, ne? Der hat ja versucht, den Christen das verständlich zu machen, worum es überhaupt geht hier. Und Paulus wusste aber, dass das ein unheimlich schwerer Job ist und dass es eben ohne Offenbarung vom Heiligen Geist selber überhaupt nicht möglich ist. Du kannst es mit menschlicher Lehre, mit menschlicher Logik, kannst du das nicht vermitteln. Es geht nicht. Deswegen sagt Paulus ja auch, Epheser 3, wo er betet, dass die Augen geöffnet werden, wozu die Menschen berufen sind, dass sie erkennen, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Und dass sie das ganze Ausmaß erkennen, da spricht er von der Breite, der Höhe, Tiefe, Länge, weil eben da so viel drinsteckt, was wir erfassen müssen. Und ich weiß nicht, ob wir gleich Schluss machen, jetzt lese ich euch das noch, oder du kannst es vielleicht auch nochmal an die Wand schmeißen, Kolosser 1, die Verse 26 bis 28. Da bin ich jetzt auch gespannt, was ich da für eine Übersetzung habe, weil da habe ich es mir gar nicht dazu geschrieben. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Also der Paulus spricht von irgendwas, was die Menschen vorher nicht verstanden haben. Jetzt aber ist es den Heiligen offenbar gemacht worden. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bei mir heißt es hier ein bisschen anders. Sorry, ich habe das aufgeklebt, deswegen muss ich hier meinen Kopf verbiegen. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Es war bislang ein Geheimnis für alle Nationen, soll aber jetzt denen, die zu ihm gehören, das heißt den Christen, soll es enthüllt werden. Das Wunder, um das es geht hier, Christus lebt in euch. Das bedeutet, dass Gott euch dadurch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus predigen und verkündigen wir, ermahnen und belehren und dadurch in Weisheit alle über die umfassende Einsicht in die Wege und Absichten Gottes, damit wir jeder Person, das heißt, es geht hier um den Christen, zur geistlichen Reife und Mündigkeit in Christus verhelfen. Also Paulus sagt, das ist auch genau die Herausforderung und die Aufgabe für die Gemeinde Jesu, dass wir uns selber dabei helfen, das zu begreifen, was da passiert, wenn es heißt, Jesus ist in uns, wir sind eins mit Jesus. Und da sieht Paulus seinen Job drin, jeden Christen in diese Mündigkeit zu bringen. Jetzt, wenn wir so viel reden von der ganzen Fülle des Göttlichen und dass wir alles haben und so, da besteht natürlich gleich wieder die Gefahr, dass man das irgendwie falsch versteht. Und ihr kennt ja die Auswüchse von Wohlstandsevangelium, wo Menschen dann denken, ja, jetzt habe ich die Fülle, jetzt, das heißt, ich muss ein Haus haben und viel Geld und was auch immer. Ist das denn damit gemeint, wenn wir jetzt hier lesen von der Fülle, die wir in Christus haben, was ist denn eigentlich damit gemeint? Der Shalom-Frieden, ja genau, sehr gut. Noch jemand eine Idee? Das Interessante ist ja, dass der Paulus, der ja jetzt von dieser Fülle spricht und was wir alles haben in Jesus, er spricht ja auch in 2. Korinther 11 von seinen ganzen Leiden, die er durchmacht. Machen wir 2. Korinther 11, 27. Also dieser Paulus, der offensichtlich ja selber in dieser Fülle unterwegs ist, weil er das verstanden hat, weil er Offenbarung davon hat, der schreibt aber auch in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße und so weiter. Also das war das Leben von Paulus und das hat er erlebt, obwohl er die Fülle hatte. Wie muss man das jetzt verstehen? Und da gibt Paulus dann auch die Antwort drauf, indem er dann in Philipper 2,20 gibt er uns da die Antwort drauf. Da schreibt Paulus aus dem Gefängnis in dem Philipperbrief: Denn ich habe sonst niemand. Okay, ja, dann ist es falsch, dann habe ich dir die falschen Dings gegeben. Also ist wahrscheinlich eine andere Passage, könnt ihr dann hinterher suchen. Das, was ich will, ist. Ne, ich habe 2,20 hier stehen, aber das ist dann offensichtlich falsch. Ich habe mir jetzt nur die Aussage hingeschrieben. Also die Aussage von Paulus ist, dass es darum geht, Christus zu verherrlichen. Und zwar in jeder Situation. Das ist das, was Paulus sagt. Es kommt nicht darauf an, was deine Situation ist, aber es kommt darauf an, in dieser Situation zu wissen, wer du bist, zu wissen, dass du den Frieden Gottes hast, zu wissen, dass du nicht in deiner eigenen Kraft unterwegs bist, sondern dass du eins bist mit Jesus, dass er sich um dich kümmert, dass er dich sieht, dass er deine Not sieht, dass du wissen kannst, er kommt zur rechten Zeit. Das ist es, was es bedeutet, in der Fülle Gottes unterwegs zu sein. Ja, kannst du mal gucken. Aber ich kann es auch später nachschauen. Also du kannst die gleichen Erfahrungen machen, die schlechten Erfahrungen, die Paulus gemacht hat, und kannst es für dich als total von Gott vernachlässigt, kannst du dich fühlen. Du kannst dich fühlen, dass du Mangel hast, dass es vielleicht eine Strafe ist von Gott, dass es eine Qual für dich ist, dass du verlassen bist von Gott. So könntest du dich fühlen in der gleichen Situation wie Paulus. Oder du kannst dich dafür entscheiden, es genauso zu sehen wie Paulus und zu sagen, ich bin genau da, wo ich stehe, aber ich habe die Fülle Gottes. Das ist der Unterschied. Also es ist die Art und Weise, wie wir denken, und das hat jetzt nichts damit zu tun mit positivem Denken, sondern das ist das Denken, das ich erneuert habe aufgrund dessen, dass ich weiß, ich habe eine neue Identität und dass ich weiß, wie meine Beziehung zu Gott aussieht. Amen. Seid ihr noch dabei? Gut, vielleicht sollen wir jetzt Pause machen. Ne? Wie spät haben wir es? 11:05 Uhr. Machen wir mal 5 Minuten Pinkelpause, dann überlege ich mir, wie wir weitermachen. Was Paulus hauptsächlich uns darüber sagt, was es bedeutet, in unserer neuen Identität unterwegs zu sein. Und wir könnten jetzt noch viele Bibelstellen anschauen, wo von jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt die Rede ist und alles Mögliche, wo Paulus immer wieder den Punkt macht, wir haben so ein gewaltiges Geschenk in Jesus. Und dann kommt er in Epheser 1, Vers 12 auf den Punkt, wozu das Ganze, wozu Gott das Ganze für uns bereitgestellt hat. Und da heißt es jetzt in der Hoffnung für alle, also das Ziel von dem Ganzen ist, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Der Luther übersetzt es, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Das ist das Ziel, warum Gott uns dieses Geschenk überhaupt gemacht hat, dass wir ihn verherrlichen. Deswegen gibt es sowas wie die Frucht des Geistes. Ich habe es auch da hinten gesehen, jemand hat es hingepinnt. Deswegen gibt es sowas wie die Geistesgaben. Wie der Name schon sagt, Frucht des Geistes, von wem kommt es? Vom Geist, nicht von uns, sondern vom Geist in uns reingelegt. Gaben des Geistes, von wem kommen sie? Vom Geist, weil deswegen heißen sie Gaben des Geistes. Also er produziert es, weil er in uns lebt, nicht wir produzieren irgendwas. Frucht des Geistes, Gaben des Geistes, ist alles dafür ausgelegt, dass wir Gott verherrlichen, sodass Menschen um uns herum das sehen, sodass im Endeffekt die Menschen, wenn sie uns anschauen, Jesus sehen. Das ist das Ziel. Und da lassen wir es jetzt auch mal stehen. Machen dann heute Abend weiter. Aber jetzt hätte man vielleicht so 10 Minuten, Viertelstunde, wo wir auch nochmal in die Diskussion kommen können, was sind Sachen, die ihr sagt, das habe ich jetzt erkannt, oder was sind Sachen, wo ihr, die ihr einfach diskutieren wollt. Was hast du noch gesagt? Ich habe wieder vergessen. Ergänzungen, genau. Dass wir das einfach jetzt noch machen und dann schickt uns die Band dann noch mit ein paar Liedern, je nachdem, wie wir zeitlich liegen, in die Mittagspause. Ein Lied. Gut. Also das Mikrofon ist frei.
Ich finde halt, Identität hat auch ganz, ganz viel mit dem zu tun, wo wir herkommen, wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind, was für ein Elternhaus wir hatten. Und aber auch, welche Erfahrungen wir gemacht haben im Aufwachsen und auch später. Und ich finde, das ist einfach total wichtig, dass wir das auch anschauen, wie das war und was gut war, aber was vielleicht auch falsch gelaufen ist. Ich glaube, viele, also ich hoffe, viele hatten liebende Eltern, aber ich habe es zum Beispiel bei mir gemerkt, meine Eltern waren ja auch die Nachkriegsgeneration und die hatten ganz schöne Päckchen mitgekriegt, kamen beide selber aus sehr schlechten Elternhäusern und sind auch spät erst zum Glauben gekommen. Und ich weiß nicht, wie, oder meine Eltern haben auch selber gesagt, sie wissen nicht, was für Eltern sie gewesen wären, wenn sie nicht zum Glauben gekommen wären, aber trotzdem ist halt so ein, die neue Identität anzunehmen, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, sie haben auch sehr viel Mühe gegeben, aber es lief halt auch nicht alles gut. Und ich merke das jetzt zum Beispiel, ist meine Mutter in einem Alter, wo sie sich viel mehr damit auseinandersetzt, wo das hochkommt, was sie so erlebt hat und sie viel mehr darüber redet. Und ich merke, wie viel Verletzung sie da hatte, wo sie aber zum Beispiel nicht angeschaut hat und dann auch in die Beziehung weitergetragen hat, also zu uns Kindern. Und wie das für uns aber auch Sachen schwierig gemacht hat, dann in unsere Identität das anzunehmen. Also ich weiß nicht, ob es so Sinn macht für jeden, aber tatsächlich halt einfach zu sehen, selbst Eltern, die es richtig gut machen, machen Fehler und machen es aus ihren Erfahrungen heraus, handeln sie so, wie sie sind, weil sie halt auch nicht komplett neuer Mensch nur sind. Wir sind ja auch auf dem Weg, wie du es gesagt hast, wir werden zu mündigen Bürgern. Und da einfach auch anzuschauen, was, wo komme ich da wirklich her, was hat mich geprägt und was war vielleicht nicht ganz in dem, wie Gott das für mich vorhätte oder vorgehabt hat. Und das anzuschauen und dann aber auch zu sehen, wie viele Erfahrungen sind das denn, die wir gemacht haben, auch in unserem Leben bisher, wo wir gemerkt haben, wir sind enttäuscht worden von anderen Menschen, wir sind verletzt worden, wir haben mitgekriegt, wie andere vielleicht verletzt worden sind und sind hilflos neben dran gestanden. Und auch da zu gucken, was hat es mit meiner Identität gemacht? Kann ich gut vertrauen meinem Gott, dass das gut mit mir meint, weil ich ein gutes Vertrauen habe in die Menschen um mich herum, weil ich gemerkt habe, Menschen sind mir generell wohlgesonnen oder nicht? Sind mir, weil ich grundsätzlich mich wertgeschätzt fühle, oder ist es vielleicht auch, dass ich eher Ablehnung erfahren habe und deswegen für mich das schwierig ist, das wirklich anzunehmen, in der Fülle halt, dass Gott mich wirklich annimmt? Und ich glaube, das ist mir halt wichtig, da auch noch manchmal einen Schritt zurückzugehen. Und ich merke, wie Gott mir immer mal wieder Situationen schenkt, wo ich merke, hey, da habe ich was nicht richtig verstanden gehabt, auch in meiner Identität, da habe ich was falsch gesehen gehabt, da bin ich einer Lüge aufgesessen, oder da sind Erlebnisse gewesen, die es mir schwierig machen, da wirklich in so eine Fülle reinzukommen. Weil ich kann es nachvollziehen, was du gesagt hast, man hört da von dieser Fülle und es fühlt sich einfach nicht voll an. Und man kann Bibel lesen und es fühlt sich trotzdem nicht voll an. Und dann zu sehen, okay, warum fühlt es sich nicht voll an? Und vielleicht dann wirklich hinzugehen, ja, meine Identität ist dann noch viel, viel mehr. Also wirklich, warum, was bin ich dann wirklich so in dem Schritt zurück? Und was hat mich geprägt und warum kann ich das nicht annehmen? Und also das finde ich total wertvoll, da wirklich auch sich das zeigen zu lassen von Gott. Und ich glaube, manchmal ist es klar, man beschäftigt sich aber mit Gottes Wort und das ist auch Nahrung, aber noch viel wertvoller ist es, wenn halt Gottes Geist es einem wirklich offenbart, was ist jetzt wirklich mein Problem, warum kann ich es nicht annehmen und warum fühlt es sich nicht voll an? Und dann zu sehen, wie Gott einen Schritt für Schritt in so eine Freiheit wirklich reinführt. Zu sagen, ich mache, und das ist auch das, was Paulus vorhin das Beispiel, wo du genannt hattest, warum konnte der das so sehen? Weil er wusste, er ist nicht abhängig von seinen äußeren Umständen. Er ist nicht abhängig von den Menschen um sich herum, sondern er ist nur noch abhängig von Gott. Und wir sind aber halt so, wir sind in der Abhängigkeit geboren, in unserem Elternhaus, in die Abhängigkeit von unseren äußeren Umständen. Und da dann irgendwann hinzukommen, ich glaube, das ist ja auch dieser Prozess dann, zu sagen, ja, die Umstände sind so, aber ich bin nicht mehr abhängig davon. Und ich fand es auch gut, was Laura gestern gesagt hat, war für mich ein bisschen Spiegel, zu sagen, da ging es um, dass halt gesagt habe als Mama, ich wünsche mir mal, dass mein Mann mir Anerkennung gibt. Ne? Oh, mein Mann sagt mir schon, ich muss Schluss machen. Aber halt im Prinzip zu sagen, okay, ich bin da auch in der Abhängigkeit und zum Beispiel, ich suche meine Anerkennung, wünsche ich mir von ihm, aber davon auch nicht abhängig zu sein, dann zu sagen, es ist ein Sahnehäubchen, aber meine Anerkennung kommt in allererster Linie von Gott und da halt wirklich auch keine Abhängigkeit in der Beziehung zu haben, sondern zu sagen, meine Hauptabhängigkeit muss von Gott sein, nicht von dem Menschen um mich herum, noch nicht mehr von meiner engsten Familie, von meinen Umständen, sondern da sich drauf hinzustürzen. So, jetzt Schatz, bitte.
Ich danke dir sehr für den Impuls mit dem Shalom gestern, weil in dem Zusammenhang habe ich das so noch nie wahrgenommen, dass diese Fülle, von der wir es da heute hatten, mit diesem Shalom-Wort auch zusammenhängt. Und vielleicht, also mir geht es jetzt nach und ich will weiter darüber nachdenken, weil ich gemerkt habe, ich glaube, in unserer Sprache gibt es da auch was, wo ich nicht weiß, ob das woanders auch so ist. Aber wenn es um Frieden, um Shalom geht, was ist das Gegenteil? Wir denken vielleicht Unfrieden. Aber ich habe gemerkt, bei mir ist es, glaube ich, unzufrieden zu sein mit Dingen. Und es gibt Lebensbereiche, da läuft es irgendwie sehr gut, da bin ich soweit happy, aber es gibt auch Sachen, da bin ich unzufrieden. Und das ist immer dann, wenn dieser Shalom von Gott fehlt. Und der ist nicht nur, dass er mir irgendwie einen, wie auch immer, übernatürlichen Frieden irgendwas geben will, was so diffus ist, sondern auch Zufriedenheit, die dann eigentlich damit einhergehen müsste, habe ich an manchen Stellen nicht. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir das mal hier so besprechen und gespannt auch, was noch bei rumkommt und zum Weiterdenken. Aber vielleicht geht es euch auch so, dass dieser Frieden im Gegensatz zu Unzufriedenheit auch steht.
Uns mit der Bauerntochter vorhin beschäftigt habe ich mich in sie reinversetzt, als sie gesagt kriegt, du bist eine Königstochter. Und dann habe ich mich erinnert, als mir das erste Mal gesagt wurde, ich bin eine Königstochter, das hat in mir was ausgelöst. Also ich habe mich ganz anders gefühlt, so als das Bewusstsein da war, wer ich bin im Herrn. Da habe ich mich dran erinnert und fand es total schön. Das ist das eine. Und das andere wollte ich euch erzählen. Bei mir ging es so die letzten 7, 8 Jahre so, dass ich den Herrn in ganz schweren Lebenszeiten so gesucht habe, weil ich nicht wusste, wie ich das anders schaffe. Also aus mir raus habe ich keine Erfahrungswerte gehabt in dieser Situation und habe einfach gesagt, Herr, gerade was jetzt du gesagt hast, aus dir her kann ich jetzt nur noch stark sein und habe dann Eindruck gehabt, dass ich wirklich nicht das selber mache, sondern er mir diese Kraft gab. Und in dem, wie ich es dann erleben durfte und auch in dieser Abhängigkeit, also in diesem Rebe und Traube, habe ich ihn so erlebt, dass das schon fast ein bisschen paradox war, dass ich so eine Freude in mir hatte, weil er mir dann Dinge gezeigt hat. Also es ging um meine Eltern. Ich bin mit 28 zum Glaube gekommen und so die Beziehung zu den Eltern war eigentlich nicht so tief oder so, es war okay, aber. Und beide, Mama und Papa, hatten schwere Leidenswege. Und in dieser Zeit sie zu begleiten und wurde da auch beschenkt, weil ich sie dadurch ganz anders kennengelernt habe. Und alles, was ich da erlebt habe und was sehr schwer, konnte ich mit ihm bearbeiten. Also wenn ich dann aus der Klinik nach Haus fuhr, die halbe Stunde, habe ich wirklich nur mit ihm geredet, weil ich es nicht verstanden habe, was da gerade passiert ist. Ich habe es noch nie erlebt und konnte nicht mit umgehen. Und habe mich einfach nur an ihn gehängt. Und da war nicht viel wie diese Geschichte. Arbeiten war noch und so gut wie ging Familie. Eigentlich so wirklich nur er. Und es hat in mir Freude ausgelöst. Und sowas kann man eigentlich keinem erklären, was da passiert ist. Das heißt, in dieser schweren Zeit doch irgendwie so eine Zuversicht und eine Freude, wo nur von ihm kommt. Und ich denke, dass der Geist das gemacht hat und hat mir da total viel geholfen, in diese Abhängigkeit zu kommen. Und ich habe dann auch gesagt, da will ich bleiben. So. Aber es ist so, in der Not suchen wir ihn mehr. Und sonst lenkt doch wieder ganz viel ab von allem Möglichen. So. Das war so, wo ich die letzten Jahre gemerkt habe, wie der Herr meine Identität in ihm geprägt hat, stark.
Ich habe gerade nach Begrifflichkeiten gesucht, um das, was ich ausdrücken will, rüberzubringen. Und ich dachte, okay, wir haben die Identität in Christus, wenn wir gläubig sind. Wir haben aber unsere Prägung, aus der wir kommen. Und wir haben das Erleben, was uns umgibt. Und jetzt muss ich mich positionieren. Ich habe diese Identität, in der ich leben sollte. Ich habe diese Prägung, die mich aber steuert. Und ich habe das Erleben, in dem ich bin. Wie ein Kind so Verstecken spielt und sagt, wenn ich euch nicht sehe, könnt ihr mich nicht sehen. Und wenn ich das jetzt fühle, dann ist es so. Und ein Paulus im Gefängnis hat das empfunden, was gerade ist, schlecht, kannte seine Prägung, wie er damit normalerweise umgeht und wusste um seine Identität und hat sich dann für das Handeln in dieser Identität entschieden. Und vielleicht ist das irgendwo, dass man es für sich in jeder Situation analysiert, was ist meine Prägung, was ist mein aktuelles Empfinden und Sehen und was ist eigentlich meine Identität und was erwartet die von mir. Ich erlebe es auch positiv, wenn ich mich in die Identität begebe. Aber wenn ich nach meinem momentanen Empfinden gehe, ohne mich anders zu entscheiden oder laut Prägung reagiere, erlebe ich es vielleicht gar nicht.
Interessanter Mann hat jetzt genau das gesagt, was heute Abend dran kommt. Ohne
also nicht mehr weiterreden.
Ohne dass es ist. Und da werden wir nämlich auch sehen, dass unsere Emotionen tatsächlich nachziehen und zwar richtig werden, wenn wir uns richtig entscheiden, unsere Identität anzunehmen. Die Emotionen, die ziehen nach. Aber das sehen wir dann heute Abend noch. Vielen Dank für die Einleitung.
Wir haben es gestern Abend den einen Vers gehabt, dass Gott uns einen Friede gibt, der unseren menschlichen Verstand übersteigt. Und es gibt eine Situation in meinem Leben, das ist jetzt in ein paar Tagen, ist es 11 Jahre her, als ich im Krankenwagen unterwegs war mit dem Herzinfarkt nach Heidelberg ins Krankenhaus. Das ist eine Situation, wo du nichts mehr im Griff hast, sondern wo du dich abhängig machen musst. Ich habe kurz vorher die Petra angerufen, sie war nicht dabei, wir waren für eine Gemeinde, Klausur, würde man heute sagen, oder ein Treffen von das Älteste. Und bei dem Treffen, nach dem Abendessen, habe ich einen Herzinfarkt gekriegt. Und also, ich will es jetzt nicht so lange ausführen, aber ich will es versuchen, euch mit reinzunehmen. Stellt euch die Situation vor, ich habe kurz vorher die Petra angerufen, habe gesagt, ich habe einen Verdacht auf Herzinfarkt. ich weiß nicht, ob ich dich nochmal sehe. Wir haben uns nur am Telefon kurz sprechen können. Dann ging es auch schon, ist dann Notarzt und Krankenwagen gekommen. Und ich bin unterwegs auf dem Weg ins Krankenhaus und ich habe die Ärztin gefragt, wie sieht es